Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 26. März. Immer höher wirbelt der Skandal um die Corona-Politik, seitdem geheime Protokolle interner Sitzungen des Robert-Koch-Institutes veröffentlicht wurden. Die Internetplattform Multipolar Magazin hatte die Dokumente herausgeklagt. Die Verantwortlichen jener Corona-Politik geraten jetzt langsam in das Blickfeld. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki, FDP, forderte Bundesgesundheitsminister Lauterbach ultimativ auf, der Öffentlichkeit sämtliche Protokolle ohne Schwärzung zu präsentieren, um völlige Transparenz über die internen Diskussionen und Entscheidungsgrundlagen herzustellen. Sollte Lauterbach dies nicht tun, werde er sich dafür einsetzen, dass er zu dieser Offenlegung bewegt werde, so Kubicki. Die Protokolle dokumentieren, soweit sie bereits offengelegt sind, dass die sogenannten Lockdowns mehr geschadet haben, als dass sie nutzten. Das war dem tonangebenden Robert-Koch-Institut bekannt. Aber dies ließ sich von der Politik für ganz andere Ziele einspannen. Eine wichtige Rolle spielten die Corona-Fallzahlen. Die wurden ganz einfach durch wesentlich mehr Tests erhöht und so die Bevölkerung hinters Licht geführt. Die absoluten Fallzahlen wurden dabei nie in ein Verhältnis zu den veranstalteten Tests gesetzt. So betonte das Robert-Koch-Institut am 19. März 2020, es handele sich weltweit und in Deutschland um eine sehr dynamische und ernstzunehmende Situation, nachdem es selbst für hohe Fallzahlen gesorgt hatte. Einer der sogenannten Berater der Bundesregierung in Sachen Corona-Kommunikation, der Soziologe Heinz Bude, hat jetzt deutlich gesagt, dass es natürlich um die Erzeugung von einer sogenannten Folgebereitschaft gegangen sei, also von blindem Gehorsam. Dazu habe man unter anderem wissenschaftsähnliche Modelle wie den Spruch Flatten the Curve gesucht und gefunden, also die Kurve eines Anstiegs der Corona-Erkrankungen abzuflachen. Zusammen mit einem scheinbar unkontrollierbaren exponentiellen Wachstum wurde fast automatisch eine Kommunikation der Angst und des Schreckens von Seiten der Regierung eingeführt. Heute sollen die Ergebnisse im Tarifstreit zwischen der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL und der Deutschen Bahn verkündet werden. Bahn und GDL haben sich offenbar geeinigt. Dies teilten beide Seiten am Montag mit, ohne jedoch Details zu nennen. Insgesamt 6-mal streikten die Lokführer, die in der GDL organisiert sind, und legten dabei weite Teile des Bahnverkehrs lahm. Mit der Einigung dürften weitere Streiks vom Tisch sein. Wenn die Bahn jetzt nicht kommt, liegt sie jedenfalls nicht mehr am Streik. Gestern hat in Frankfurt die Schlichtung im Tarifstreit zwischen Lufthansa und dem Bodenpersonal begonnen. Die Gewerkschaft Verdi will für die rund 25.000 Lufthansa-Beschäftigte der Bodendienste 12,5% mehr Geld und eine Laufzeit der neuen Tarifverträge von einem Jahr. Die Lufthansa hat 10% mehr bei einer Laufzeit von 28 Monaten angeboten. Sollte bei der Schlichtung kein Kompromiss gefunden werden, droht Verdi mit einem unbefristeten Streik. Eine entsprechende Urabstimmung habe bereits begonnen und soll am Donnerstag ausgezählt werden. Noch nicht beendet sind die Tarifauseinandersetzungen zwischen der Lufthansa und der Gewerkschaft der Flugbegleiter UFO. Die Gewerkschaft UFO fordert für die etwa 18.000 Kabinenbeschäftigten der Lufthansa und den knapp 1.000 der Regionaltochter Lufthansa Cityline 15% mehr Geld bei einer Vertragslaufzeit von 18 Monaten. Außerdem will die Gewerkschaft eine Inflationsausgleichsprämie von 3.000 Euro. Die Flugbegleiter hatten bereits an den Flughäfen Frankfurt und München jeweils an einem Tag gestreikt. Offen ist noch, ob es im Osterreiseverkehr zu Streiks kommt. Morgen wollen die führenden deutschen Wirtschaftsforschungsinstitute das wirtschaftliche Desaster in Deutschland in Zahlen vorstellen. Denn die deutsche Wirtschaft wird deutlich schlechter wachsen, als dies noch die Wirtschaftsinstitute im vergangenen Herbst vorausgesagt haben. Dies berichtet das Handelsblatt, dem die Ergebnisse bereits jetzt exklusiv vorliegen. Danach wollen die führenden Wirtschaftsinstitute ihre Wachstumsprognose noch einmal deutlich senken. Sie erwarten nur noch ein Wachstum von 0,1%. Im Herbst gingen sie noch von einem Plus von 1,3% aus. Diese sogenannte Gemeinschaftsdiagnose wird im Auftrag des Bundeswirtschaftsministeriums erstellt und dient als Basis für die weiteren Prognosen der Bundesregierung. Die Wirtschaft liegt also am Boden, aber für Habeck sind dies ja nur Zahlen. Für die Wirtschaft in Europa dagegen dreht sich der Wind. Aktuelle Konjunkturdaten zeigen deutliche Wachstumssignale. Nach den Daten der sogenannten Einkaufsmanager-Indizes wandert die Eurozone allmählich aus der Rezession. Nur in Deutschland verhindern SPD, Grüne und FDP einen Aufschwung. In New York entschied gestern ein Berufungsgericht, dass der ehemalige US-Präsident Donald Trump eine deutlich verminderte Kaution in Höhe von 175 Millionen Dollar bezahlen muss. Ursprünglich sollte er 454 Millionen Dollar bezahlen. Schwindelerregende Summen. Suse Heger, Tichys Einblick-Korrespondentin in den USA. Ist das jetzt ein Sieg für Trump?
Es ist schon eine Art Sieg. Also er muss jetzt statt der vorher vom Richter angeordneten 454 Millionen Dollar, muss er 175 Millionen Dollar Kaution zahlen und kann das auch durch die Hinterlegung von Immobilien machen, was ja bisher nicht der Fall war. Das wollte man nicht akzeptieren. Also es ist ein Schlag ins Gesicht für Letitia James, die New Yorker Generalstaatsanwältin, und auch für den Richter Engron, die ja beide gedacht haben, diese halbe Milliarde, eine irre Summe, die von Trump gefordert wurde, die er hinterlegen sollte, die ist jetzt vom Tisch. Insofern könnte man auch sagen, dass bereits vom Tisch ist, dass ein dementsprechendes Urteil das Berufungsverfahren übersteht. Und für Trump war es natürlich heute ein großer Sieg. Und er hat auch sofort auf Truth Social verkündet, dass es bereits das fünfte Mal in diesem Fall ist, dass eine Entscheidung des Richters gestürzt wurde, dass das ein Rekord ist und dass seine Glaubwürdigkeit und die der Generalstaatsanwältin wieder mal ernsthaft erschüttert wurden.
Was ist denn das für eine Generalstaatsanwältin in New York, Letitia James? Die wurde ja gewählt, weil sie ganz ausdrücklich gesagt hatte, sie wolle lediglich Donald Trump zur Strecke bringen.
Sie ist mit dem Wahlversprechen angetreten, Trump zur Strecke zu bringen. Und das ist einfach, ich glaube, darin wird deutlich, worum es hier eigentlich geht. Es geht nicht darum, dass ein Verbrechen von jemandem zur Anzeige gebracht wurde, dass ein Verbrechen von Polizisten aufgespürt und dann angezeigt wurde oder von Privatpersonen. Es geht darum, dass eine Staatsanwältin angetreten ist, so lange zu suchen bei Donald Trump, bis sie irgendwas findet, womit sie ihn vor Gericht ziehen kann. Und gerade dieser Fall, in Amerika sagt man immer, there is no there there, was übersetzt bedeutet, es gibt hier überhaupt gar nichts zu sehen. Es gibt keinen Kläger, es gibt keinen Geschädigten, es gibt niemanden, der irgendwas gegen Trump sagt. Es gibt Behauptungen, er hätte seine Wohnungen zu groß angegeben, er hätte den Wert seines Vermögens und seiner Immobilien zu hoch angegeben, um Kredite zu kriegen. Jetzt sind aber die Kreditgeber, die Banker, die kommen doch selber und machen sich ein Bild davon, wie hoch sie etwas beleihen. Die verlassen sich doch nicht darauf, was ich dem Banker sage. Ich könnte doch meinen Banker in meine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung holen und sagen, also die ist 100 Millionen wert. Ganz sicher. Da kann der Banker sagen, naja, das glaubst du. Ich sag dir, die ist 5.000 wert, kein Cent mehr. Und dann einigt man sich. So funktioniert es. Und Trump kann behaupten, was er will. Was der Banker ihm letzten Endes gibt, ist die Entscheidung des Bankers. Und alle Banker sagen, sie sind nicht geschädigt worden. Alle Banker sagen, sie würden weiterhin mit Donald Trump zusammenarbeiten. Es ist niemand geschädigt worden. Und trotzdem soll diese irre Summe von 454 Millionen Dollar gezahlt werden. Man fragt sich tatsächlich, auf was für einem Kreuzzug Richter und Generalstaatsanwältin hier eigentlich sind.
Wie wirkt sich das denn auf den Wahlkampf und auf die Ambitionen Donald Trumps, wieder Präsident zu werden, aus?
Donald Trump hat heute selber in einer Erklärung gesagt, dass er denkt, dass ihm das bei dem Wähler gut zustatten kommt, dass man jetzt wieder einmal gesehen hat, dass das Ganze eine Hexenjagd gegen ihn ist und eine politisch motivierte Verfolgung statt einer strafrechtlich motivierten Verfolgung. Und ich denke auch, weil was ich hier einfach merke, ist, selbst wenn jemand republikanisch angehaucht ist und sagt, ich würde Trump nicht als Präsidenten haben wollen, ich würde ihn nicht wählen wollen, finde ich es trotzdem nicht in Ordnung, was zurzeit mit ihm gemacht wird und wie unsere Justiz unterhöhlt wird und benutzt wird, um einen unliebsamen Kandidaten in die Ecke zu drängen.
Susa Heger, vielen Dank für Ihren Bericht aus Amerika.
Gerne.
Die evangelische Kirche in Mitteldeutschland hat jetzt einen Pfarrer aus seinem Pfarrbereich hinausgeworfen. Der parteilose evangelische Pfarrer Martin Michaelis wollte in Quedlinburg in Sachsen-Anhalt an der Wahl zum Stadtrat teilnehmen, und zwar für die AfD. Er hatte die Landeskirche Anfang März über seine Kandidatur informiert. Daraufhin reagierte die evangelische Kirche schnell. Ein paar Tage später ist ihm die Beauftragung für den Pfarrbereich entzogen worden. Mit der Kandidatur für die AfD unterstütze Michaelis das Gedankengut der AfD, so der Personaldezernent der evangelischen Kirche Mitteldeutschlands, Lehmann. Dies sei nicht mit dem Amt als Pfarrer vereinbar.
Der Podcast wurde mit freundlicher Unterstützung von BB Wertmetall produziert. Tobias Böttger, Mitbegründer der BB Wertmetall in Leipzig, beantwortet häufig gestellte Fragen zu Silber und Gold. Wie viel Gold und Silber sollte man kaufen, Herr Böttger?
Als Basisinvestment raten wir tatsächlich zu einer Unze Gold pro Kopf der Familie. Diese Zahl nehmen wir nicht von irgendwo her, sondern es ist eine Korrelation, die sich etwa über 100 Jahre schon zeigt, dass es etwa 25 bis 30 Gramm, also eine knappe Unze pro Kopf der Weltbevölkerung, im geförderten Zustand in Gold gibt. Und wenn ich dann eine Unze pro Kopf habe, dann habe ich sozusagen meinen ganz regulären fairen Anteil. Wir empfehlen weitere 5 Unzen Gold zur Absicherung oder auch zum Ansparen einer künftigen eigengenutzten Immobilie. Und darüber hinaus kann man in Gold investieren, wenn man beispielsweise weiß, in 3, 4, 5 Jahren möchte ich wieder ein Fahrzeug erwerben, dann kann ich auch dafür in Gold etwas ansparen oder eine Rücklage bilden. Mit Silber muss ich langfristig orientiert sein. Und langfristig heißt wirklich 10 Jahre plus. Das heißt nicht, dass es nicht auch vorher zu einer erheblichen Preissteigerung kommen kann, aber die Möglichkeit, dass es nicht so ist, besteht auch. Und deswegen, je risikofreudiger ich bin, je mehr Liquidität ich habe, je langfristiger ich orientiert bin, umso mehr kann ich das Silber übergewichten. Und wir empfehlen aber zumindest so einen Bestand von etwa 700 Unzen pro Familie, für eine 5-köpfige Familie, um in wirklich schwierigen Zeiten über einen längeren Zeitraum sich mit Waren des täglichen Bedarfs eindecken zu können.
Spannende Fakten rund um die Silber- und Goldprodukte der BB Wertmetall erfahren Sie unter bbwertmetall.de. Sie telefonieren lieber? Dann erreichen Sie die Edelmetallexperten von BB Wertmetall unter 034 19 9 17 3 × 0.
Wieder sonnig und deutlich wärmer als in den vergangenen Tagen wird es heute. Bis auf ein paar Wolken, freundlich und trocken, das bringt der Tag heute. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 11 Grad im Norden und Nordosten, über 15 Grad wie in Dresden und Leipzig, bis zu 17 Grad in Stuttgart und Freiburg. Am Mittwoch wartet dann allerdings die nächste kurze Kaltfront im Westen, vor der Tür mit Regen und fallenden Temperaturen. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Der Wind ist wieder eingeschlafen, das bringt eben eine solche Wetterlage wie derzeit mit sich. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland eine elektrische Leistung von 70 Gigawatt. Dazu trugen die 30.000 Windräder nur knapp 6 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr mittags bei. Die Sonne sorgte um die Mittagszeit für kräftige Strahlung. Die mittlerweile rund 3,7 Millionen Photovoltaikanlagen lieferten 31 Gigawatt und heizten ihre Umgebung dabei sehr ordentlich auf. Allerdings nur um 12 Uhr mittags, um 18 Uhr dann nichts mehr. Ganz einfach, Sonne weg, Strom weg. Schön, wie man mit Statistik schwindeln kann. Um 12 Uhr mittags hätten die sogenannten Erneuerbaren einen Anteil von 66,6% an der Stromerzeugung, hieß es. Abends um 18 Uhr aber dann nur noch 22%. Die konventionellen Kraftwerke mussten ihre Produktion von 22 Gigawatt um 12 Uhr mittags auf knapp 38 Gigawatt um 18 Uhr hochfahren. Doch die sollen demnächst abgeschaltet werden. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.